Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Football's Coming Home. Ich weiß, wir waren lange nicht da, aber in dieser Zeit ist wieder sehr, sehr viel passiert und ich hoffe, ihr seid insbesondere in der letzten Woche ohne Antidepressiva durchgekommen, vor allem in politischer Hinsicht. War das ja äußerst kompliziert, aber darüber wollen wir nicht reden, sondern über die schönste Nebensache der Welt. Wobei man auch sagen muss, aus Bundesliga-Sicht war das jetzt nicht der attraktivste Spieltag, aber wir werden das gleich vertiefen und freue mich, heute einen neuen Gast, sage ich mal, begrüßen zu können, denn er ist heute zum ersten Mal da und ich bin vor allem dankbar, dass er eingesprungen ist, weil ich musste sehr viele Leute fragen und es geht vielen Leuten aktuell so, entweder müssen sie arbeiten oder sie sind krank. Es gibt nur diese zwei Optionen und ich bin froh, dass er es nicht ist. Einen wunderschönen guten Abend, Nico Mahnstein. Schön, dass du da bist.
Hallo und guten Abend, David. Und vielen Dank, Jeff, für die Einladung. Das mit dem Kranksein, das hatte ich in den letzten Wochen auch schon. Das habe ich endlich überwunden. Aber kommt mir ähnlich vor. Also speziell in dem Bereich Sport ist es wirklich momentan Wahnsinn.
Ja, absolut. Ich hatte es ja zuletzt auch. Ich habe es bei dir bei Biwi immer gesehen. Da dachte ich mir, der arme Kerl. Aber ich habe es absolut gefühlt. Deswegen musste ja bei uns auch die letzte Folge ausfallen. Sagen wir so, kurz vorm Urlaub 2 Wochen krank gewesen und ich kam aus dem Urlaub zurück, hatte die Seuche gleich wieder. Also insofern hoffen wir mal beide für uns, dass wir dafür jetzt das restliche Jahr dann Ruhe haben. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht über unsere Krankheiten reden, sondern über Fußball. Bevor wir das aber machen, ja, stell dich doch vielleicht der Community vielleicht noch ein bisschen vor. Was machst du so? Wo sind deine Faninteressen? Das ist ja bei dir ganz besonders, sag ich mal, außergewöhnlich.
Bei den Faninteressen muss ich mal ein bisschen aufpassen. Als Fan des VfL Wolfsburg, da ist die häufigste Frage, warum, kann ich es ganz kurz beantworten. Den Verein sucht man sich ja selten selbst aus. Es war zufällig das erste Spiel, das ich in meinem Leben gesehen habe, Bayern Wolfsburg. Und Bayern war mir da zu langweilig, von daher wurde es der VfL. Und ansonsten wohne ich hier in Hamburg, deswegen habe ich es auch häufiger mal mit dem HSV zu tun. Studiere hier Sportjournalismus, arbeite nebenbei für Flexscore, kommentiere da Fußballspiele und tickere auch noch Fußballspiele. Also eigentlich auch dieses Wochenende mit 3-4 Spielen, die wir dann gleich besprechen werden, zu tun gehabt. Und nebenbei bin ich noch Betreiber des Projekts kommentatorenblog.de. Auch da geht es ja durchaus um Fußball.
Ja, absolut. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das unbedingt noch. Ihr kürt ja jetzt auch wieder die besten Sportkommentatoren, Newcomer und so, was ihr jedes Jahr, glaube ich, macht. Also slidet da ganz besonders mal rein und stimmt vor allem ab. Ist immer ganz spaßig. Und jetzt könnt ihr wahrscheinlich noch Vorschläge schicken, ne?
Genau, aktuell ist die Vorschlagsphase sowohl auf Instagram als auch im Blog hat gerade gestartet. Also da freuen wir uns natürlich auf verschiedenste Einsendungen.
Also reicht da gerne alles ein, was euch gefallen hat bis hierhin in der Saison. Alle Leute, die euch bisher so aufgefallen sind. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Wir haben ein straffes Programm. Wie gesagt, wir waren auch zwischendurch nicht da. Deswegen, es hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Genau, der Bundesligaspieltag und dann noch ein paar kleine Themen. Ist noch was Kategorie. Da wird Schalke mal wieder auftauchen, die Nationalmannschaft. Ein bisschen Thomas Tuchel, ein bisschen Jürgen Klopp. Ja, kann man jetzt sagen, ist schon ewig her. Aber ich dachte mir, sind nicht unspannende Themen, deswegen nehmen wir das rein und vielleicht reden wir dann noch ein bisschen über Manchester City oder die ein oder andere Top-Mannschaft, die momentan ein bisschen am Straucheln ist, ist ja vor allem mit Blick auf die Champions League, wo jetzt die Hälfte der Vorrunde um ist, ja auch ein ganz spannendes Tabellenbild mitunter. Darauf werden wir so ein bisschen blicken und genau, wir werden natürlich nicht alle Bundesliga-Spiele jetzt mitnehmen. Es läuft gerade aktuell der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt und heute um 19.30 Uhr spielen ja noch deine Wölfe, Nico, in Heidenheim. Das werden wir jetzt leider nicht mehr mit reinkriegen, aber alle anderen Spiele werden wir besprechen. Und ansonsten, wenn du da nichts mehr hast, legen wir los, oder?
Genau. Wunderbar. Union Freiburg 0-0. Ich hatte das, man könnte es Vergnügen nennen, man könnte es auch weniger Vergnügen nennen, das Spiel zu kommentieren. Habe es deswegen sehr intensiv verfolgt. Und ich fand es war ein 0-0 der gar nicht mal schlechteren Art. Okay. Also ich fand speziell Freiburg, fand ich in der ersten Hälfte, hat mir sehr gut gefallen, sie haben ein bisschen gebraucht. hatten sie ja dann den Strafstoß, den Dingschi gut rausgeholt hat, dann ja verschossen hat, auch der Nachschuss war nicht drin, da hatte Doan noch eine Gelegenheit. Defensiv haben sie in der zweiten Hälfte ein paar Distanzschüsse zugelassen, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, Freiburg gefällt mir diese Saison, auch wenn sie jetzt nicht mehr Zweiter sind, wie am Anfang der Saison, spielen sie wirklich, vor allen Dingen, wenn man das bedenkt, nach der Ära Christian Streich, eine wirklich, wirklich gute, sehr gute Saison.
Ja, absolut. Ich habe komischerweise aufgeschrieben, schwaches Spiel, aber zwei gute Defensivreihen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen. Aber immerhin, wie gesagt, beide Mannschaften haben das gezeigt, was sie halt auszeichnet. Gut, solide und souverän stehen. Das hat wunderbar funktioniert. Und ja, die Freiburger haben auch gezeigt, dass die eigentliche Stärke, die sie mal hatten mit den Elfmetern, ihnen komplett abhanden gekommen ist. Vincenzo Grifo, der jetzt seinen zweiten Elfer vergeben hat in Folge. Und es ist der fünfte Bundesliga-Elfmeter, den sie in Folge verschießen. Das war letztmalig 1999 der Fall, diese Serie im Breisgau. Also insofern, Vincenzo Grifo hat gesagt, oder als er darauf angesprochen wurde, nee, den Anlauf mache ich immer so, also er kann die Kritik daran nicht nachvollziehen. Ich hätte es jetzt auch nicht am Anlauf festgemacht, war halt nicht gut geschossen und Renault hatte halt nun mal die Ecke. Aber am Ende des Tages, natürlich hätte der Elfmeter dann das Spiel wahrscheinlich entschieden.
Ja, vermutlich schon. Aber so ist es, sagen wir mal, alte Försterei, speziell in dieser Saison wieder ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel, da Tore zu schießen, allgemein Union, wir wollen es nicht vergessen, die zweitbeste Defensive der aktuellen Bundesliga-Saison. Jetzt kann man natürlich auch sagen, sie sind auch die zweitschlechteste Offensive, aber da ein Tor zu schießen, wenn du einen Strafschuss verschießt, ist nicht einfach, aber ich glaube, beide können auch mit dieser Punkteteilung ganz gut leben.
Das glaube ich auch. Bei den Unionern, man muss ja dazu sagen, sie haben ja nie richtig viele Tore geschossen. Auch in den Jahren, als sie erfolgreich waren, waren die Eisernen jetzt nicht als Tormaschine bekannt, aber trotzdem im dritten Spiel in Folge kein Tor erzielt. Wenn man sich auch so insgesamt anguckt, 9 Tore bisher in der Bundesliga, da sind Tom Rothe und Benedikt Hollerbach mit jeweils 2 Treffern schon ganz oben. Also ein bisschen mehr könnte es schon sein, ne? Also, ja, ist ein Punkt, aber.
Ja, es ist ja das, was man bei Union Berlin speziell auch zu den erfolgreicheren Zeiten hatte, auch die Art und Weise, wie man sich, die Differenz zwischen XGs und erzielten Toren, als sie sich in die Champions League geschossen haben, das ist ja ein Thema bei Union Berlin, du hast es richtig angesprochen, was ja nichts Neues ist. Von daher ist es mit Bo Svensson ein bisschen back to the roots nach der schwierigen letzten Saison, aber ist jetzt die Frage, kann und will man ihnen da Vorwürfe machen? Für mich könnte es gerne auch etwas spektakulärer sein, aber ja, mei, wenn du damit erfolgreich bist, dann müssen sich die Gegner und die anderen Teams der Bundesliga vielleicht auch fragen, ob man gegen so tiefstehende Mannschaften nicht vielleicht auch mal spielerisch ein paar mehr Elemente finden könnte.
Könnte man sich fragen. Muss aber nicht. nein, da hast du absolut recht. Und ja, aber wenn man sich auch so den Kader anguckt von den Stürmern her, also da ist jetzt, könnte man sich bei Union doch durchaus mal Gedanken machen, ob man dann vielleicht im nächsten Jahr dann vielleicht jemanden holt, der dann doch das ein oder andere Mal knipst. Ich meine, so eine Leute hatten sie mal, nur Jordan wird das nicht mehr werden. Und Kevin Volland, ja, naja. Vertessen hatte man gehofft, aber ja, vielleicht auch nicht so derjenige, der dir jetzt so ganz viele Tore macht. Da war jetzt übrigens gerade eine riesige Chance für den VfB Stuttgart, für Demirovic, Kopfball auf die Latte. Also bisher ein sehr flottes Spiel zwischen beiden Mannschaften. Behalten wir weiter im Blick. Und was ich übrigens sehr sympathisch finde, weil ich mache jetzt mal Werbung. Ich schaue es hier natürlich bei The Zone und da heißt jemand in dieser glorreichen Fanzone, heißt dann User einfach Undar vor Bundeskanzler. Das ist wirklich geil. So, schauen wir mal in den hohen Norden. Wir haben ein neues Derby mit Werder Bremen gegen Holstein Kiel. Ein 2:1 am Ende und es läuft für Bremen endlich. Diesmal kam das Nebelhorn sogar 3-mal zum Einsatz, aber nur 2-mal hat das Tor gezählt. Dennoch muss man sagen, Kiel ist auch mit dem Sieg in der letzten Woche und auch mit dem Spiel jetzt in Bremen, sie sind, kann man sagen, so ein bisschen jetzt in der Bundesliga endlich angekommen. Also ich fand, es war, auch wenn der Sieg für Werder nicht unverdient war, war es trotzdem mehr ein Spiel auf Augenhöhe.
Absolut, sie sind angekommen, wenn man sich auch überlegt, sie machen jedes Spiel ihre Tore. Sie haben auch die Defensive, finde ich, ein bisschen mehr in den Griff bekommen, sind da anders als am Anfang der Saison. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Hoffenheim, wo sie einfach ein bisschen, während sie jetzt gerade einen Strafstoß gibt in Stuttgart, ist es deutlich verbessert. Sie spielen immer mit. Ich habe auch den Eindruck, im Vergleich zum Beispiel Darmstadt 98 als Aufsteiger letzte Saison, sieht man einen Schritt für Schritt Fortschritt. Man sieht einen dauerhaften Progress, wenn wir da einen englischen Begriff mit reinbringen wollen. Und mir gefällt das ganz gut auch, wie sie da dran sind, auch gestern. Auch wenn der Sieg für Werder am Ende in Ordnung ging und auch verdient war. Sie hatten kurz vor dem Führungstreffer von Werder zum 2-1, hatten sie selbst eine dicke Gelegenheit, ja. als Zetterer stark pariert hat. Also das darf man nicht vergessen. Jetzt auch wieder Holtby, der fit ist. Also ich möchte die Kieler da nicht direkt abschreiben. Also ich glaube, da kann schon was möglich sein. Vor allen Dingen zu Hause, wie letzte Woche gegen Heidenheim. Das sind die Spiele, die du als Aufsteiger ziehen musst.
Ja, und ich meine, was willst du dann am Ende des Tages gegen Oliver Berg machen? Also das ist ja wirklich ein Spieler, der ist ja wirklich hochinteressant, ne? Das war jetzt sein drittes Tor im Werder-Dress. Bisher hat er alle als Joker erzielt und alle nach der 89. Minute. Und ich meine, er war ja jetzt in der letzten Saison dann, glaube ich, ausgeliehen. Dann kam er ja zurück und man wollte ihn im Sommer loswerden. Das hat dann irgendwie dann doch nicht geklappt. Und jetzt ist er ist ein ganz komischer Spieler, ne? Ich erinnere mich ja noch in seiner Anfangszeit bei RB Leipzig, wo er ja total gehypt wurde. Das hat ja nie so richtig geklappt und dann wurde er ständig ausgeliehen und ist ja jetzt auch schon seit 2-3 Jahren bei Werder, glaube ich, ja, ne? Aber
so mit dem Aufstieg ist er, meine ich, gekommen.
Ja, ja. Aber
es wäre aber so ein bisschen typisch Werder Bremen in dieser Saison, wenn der jetzt auch noch funktionieren würde. Weil gefühlt schaffen die es nochmal in dieser Mannschaft, dass Menschen funktionieren, bei denen man gedacht hätte, sind schon über den Zenit, auch ein Leonardo Bittencourt, ja. Marvin Ducksch jetzt nicht über den Zenit, aber beim Ducksch hatte man so ein bisschen das Gefühl, oh, passt das noch in Bremen, will der nicht eigentlich mehr weg? Oh, jetzt funktioniert das wieder überragend gut. Also ich finde, bei Werder, was da zusammenwächst, auch das Mittelfeld, Schmid, Lean and Stay, das hat sich zusammengefunden. Ich finde das finde das sehr, sehr gefällig, was Werder da macht. Bin durchaus nicht schade drum, dass ich sie vor der Saison nach Europa getippt habe.
Ja, wobei ich bei Werder Bremen ja immer sehr vorsichtig bin. Aber gestern auch richtig schönes Tor von Stay. Ach du meine Güte. Ja. Ach du meine Güte. Ich muss dazu sagen, wir sind ja über Video verbunden, ne? Und du scheinst im Stream ein bisschen vor mir zu sein tatsächlich. Ja, und du hast schon so komisch in die Kamera geguckt. Bei mir kam der Elfmeter jetzt gerade und Demirovic, also das war ja wirklich eine Rückgabe. Also, ach du meine Güte. Ja, also das war schon mal kein. Und lustigerweise, hier schreiben die jetzt im DAZN-Chat, Kevin Trapp ist zu früh gesprungen. Ey, normalerweise habe ich den bisher immer abgeschaltet, aber es ist hochspannend eigentlich.
Ja, hochspannend. Es wäre ganz schön, auf dem iPad oder ähnliches kann man sie ja abstellen. Wenn man es auf dem Laptop hat oder auf dem PC, da hat man das Problem, dass immer noch aufploppt, Umfrage teilnehmen, Quiz teilnehmen. Ja. Das sind ja immer so die Vergnügen an einem Freitag und einem Sonntag.
Ja, das ist wohl wahr. Das finde ich auch immer ein bisschen nervig. Gut, wo waren wir bei Bremen gegen Kiel? Machen wir vielleicht noch die Klammer drum. War natürlich ein besonderes Spiel für Ole Werner, ne? Ich meine, Kiel Spieler gewesen, Nachwuchstrainer, lange Zeit Chefcoach. Und jetzt in Verantwortung bei Werder Bremen. Gut, hat er sich wahrscheinlich trotzdem drüber gefreut, dass am Ende die 3 Punkte an der Weser geblieben sind und nicht hoch in den Norden gewandert sind.
Erster Heimsieg ja auch diese Saison.
Ja, stimmt. Ja, man vergisst immer, aber die Saison läuft schon eine Weile, aber dann kommen oftmals dann solche Geschichten noch um die Ecke, was man nicht gedacht hätte. Und da können wir gleich einen super Bogen spannen zu Mainz gegen Dortmund, denn es bleibt weiterhin dabei, dass der BVB auswärts einfach nicht gewinnen kann und Mainz mit dem 3:1 den ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren hat. Ja, wollen wir mal vielleicht gleich zu der Szene gehen, die so ein bisschen das Spiel wahrscheinlich entschieden hat, nämlich 27. Minute, die rote Karte gegen Emre Can, nachdem er kurz vorm Strafraum gegen Lee mit gestrecktem Bein vorangegangen ist. Und dann ist er schnell dann in die Kabine gegangen oder wurde geschickt. Ja. Was sagst du dazu? Letzte Woche waren ja alle wieder voll des Lobes über Emre Can und so weiter. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder Prügel beziehen. Was sagst du zu dieser gesamten Gemengelage?
Also prinzipiell dieses Hin und Her, speziell in den sozialen Medien, das fängt so langsam auch an, mich zu nerven. Und ich finde auch, dass die Kritik diese Saison erst so aufgekommen ist, das finde ich auch verrückt, weil ehrlicherweise, ich bin da seit 1-2 Jahren auch dabei, auch vor der EM, auch in der gesamten laufenden letzten Saison. Emre Can ist kein schlechter Bundesligaspieler, aber er ist für die Ansprüche vom BVB, speziell auch, was er mit dem Ball macht. Also wenn er da versucht wird einzubauen, dann lässt er sich mal hin und wieder fallen, kippt dann ab in die Viererkette. Aber es funktioniert nicht, weil sie kriegen ihn nicht angespielt. Und im Vergleich zu Schlotterbeck als Innenverteidiger ist die Passqualität einfach wahnsinnig gering. Und wenn du so jemanden als Kapitän hast, der dann in so einem wichtigen Spiel die rote Karte bekommt, für mich übrigens völlig gerechtfertigt.
Ja, gar keine Frage.
Dann erteilst du deiner Mannschaft, die sowieso dünn besetzt ist, einen Bärendienst, dann muss ein Matcher in die Innenverteidigung. Ja, und am Ende ist es so ein bisschen, ich bin ganz ehrlich an dem Punkt, an dem ich sage, es überrascht mich absolut nicht, dass der BVB an einem Novembertag in Mainz verliert.
Stimme ich dir absolut zu, ist ja in der Vergangenheit auch schon öfter mal vorgekommen. Vielleicht eine Sache noch zu Jae-Sung Lee, was ja auch ein bisschen kurios ist. Er hat dann den Elfmeter hat er nicht verwandelt, aber er hat anschließend getroffen und dann auf der anderen Seite den Elfmeter verursacht. Ja, hat auch an dem Tag irgendwie mal alles mitgenommen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei den Dortmundern. Ich fand das dritte Tor von Mainz super symptomatisch und ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Da stehen im Strafraum 4 Mainzer gegen 7 Dortmunder. Und bei allem Respekt und natürlich, dass sie in Unterzahl waren, das gesamte Spiel, natürlich ist das nicht sonderlich hilfreich. Aber ich kann doch nicht, vor allem im Strafraum, wenn ich eine deutliche Überzahl habe, kann ich doch nicht so verteidigen. Ja, du hast Felix Metscher angesprochen, die Positionierung, was sich Nuri Sahin am Ende dabei gedacht hat, das so zu machen. Gut, vielleicht hat er auch nicht mehr viele Optionen gehabt auf der Bank. Das ist natürlich auch ein Problem, dass die Dortmunder, gerade wenn man sich, wie gesagt, auf die Ersatzbank schaut, da nicht mehr viel gleichwertigen Ersatz haben. Aber ich sage auch mal so, ich hoffe, Julian Nagelsmann hat bei Julian Brandt und Felix Metscher weggeguckt. Jetzt hätte er die Nominierung wahrscheinlich direkt rückgängig gemacht.
Ja, also beide wahnsinnig blass geblieben. Matcher hat auch defensiv wenig funktioniert. Es ist beim BVB einfach, also du hast das 3-1 ganz gut angesprochen. Da kann man natürlich auch darüber reden, dass Mainz das nicht schlecht ausspielt. Im Gegenteil, ich fand den Diagonalball von Sano auf die linke Seite zum Wehne überragend. Also wirklich großartig gespielt, wie er da auch das Spiel öffnet. Aber dann im Zentrum Paul Nebel, wie du es richtig sagst, der steht da gefühlt alleine gegen 4-5 Gegenspieler und kann dann trotzdem noch das Tor machen. Das hat mit einer Spitzenmannschaft nichts zu tun und man muss sagen, nach 10 Spielen steht Dortmund auf Platz 7 und da stehen sie noch völlig zurecht, wenn man sich auch überlegt, dass die Siege, die sie geholt haben, du hast einen überzeugenden Sieg gehabt aus meiner Sicht gegen Leipzig. Und der Rest war Freitagabend enge Spiele.
Ja. Auch jetzt unter der Woche dieses 1:0 gegen Graz. Gut, jetzt kann man am Ende des Tages sagen, die Bayern haben auch 1:0 dahin geschludert gegen Benfica. Am Ende ist es auch wurscht, ne? Aber du kannst ja in solchen, ich sag mal so, bei den Bayern, zu denen werden wir gleich kommen, wenn du da 2 so Spiele hinschluderst, sagst du, ja, mein Gott, gerade in der Bundesliga, ne? Aber beim BVB, das das hat ja eine Bedeutung. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass du mal sagst, ach so, ja gut, machen wir heute mal einen Arbeitssieg und dann passt das am Ende des Tages, sondern es kommt ja andauernd wieder. Und ich meine, du siehst die Statistik, 13-2 Torschüsse für Mainz. Also das ist eine klare Sache. Und was ich halt wirklich, wirklich schwierig finde, Nico Schlotterbeck stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, heute keinem, es kann uns heute keinem der Vorwurf gemacht werden, dass man nicht gelaufen ist oder dass niemand gelaufen ist. Und Sebastian Kehl, das fand ich noch schlimmer, der ist ja wirklich der Optimist vom Dienst, sagt dann, man kann der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, weil sie alles versucht haben. Also ich muss doch, da ist die Führung für den VfB Stuttgart,
die gleich zurückgepfiffen wird, ich halte mal ein bisschen an.
Ach so, okay, ja, okay, ich habe die Fahne noch nicht gesehen, alles gut. So, also ich muss mich doch wirklich beim BVB nicht wundern, warum es nicht läuft. Ich meine, du hast auch immer wieder dieses lustige Bild, wo Matthias Sammer, Watzke und Koda vollkommen beleidigt und eingeschnappt im Regen auf irgendeiner Tribüne der Welt sitzen. Und dann Sebastian Kehl ist nicht, das ist nicht die einzige Aussage, wo ich nach so einem Spiel mir gedacht habe, ey, checkst du es irgendwo noch? Oder...
Ja.
Ich muss mich doch bei dem Verein nicht wundern, dass es nicht läuft, wenn ihr alle so komisch denkt. Ne? Also was erwartet man dann?
Und ich muss auch sagen, also Nuri Sahin hat sicherlich auch seine Fehler gemacht. Wir können auch über einen Matcher reden, warum er den zurückzieht. Und wir können auch andere das Spiel bei Real Madrid ansprechen, wo er suboptimal gewechselt hat. Aber ich habe aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass er auch nur, weil Dortmund die Probleme verändern sich auch nicht gerade auch, wenn neue Trainer kommen, dass Dortmund auch da einfach auf der Ebene drüber, wie du es auch richtig angesprochen hast, einfach Probleme hat. Dazu eine unkreative Transferpolitik. Schauen sie sich jedes Jahr an, ja, wer hat denn gut in der Bundesliga performt? Zugegeben, Guirassy funktioniert auch bei Dortmund ganz gut. Aber diese Transfers, die bei Dortmund auch jahrelang den Unterschied gemacht haben, innovative Transfers aus dem Ausland, Mkhitaryan, Aubameyang, oder auch wenn wir aus der Klopp-Zeit schauen, die Lewandowskis dieser Welt, die kamen nicht aus der Bundesliga. Die kamen von außerhalb, die kamen durch gutes Scouting und mein Gott, also der BVB muss sich mittel- und langfristig mal überlegen, wo wollen sie überhaupt hin? Weil wenn es so weitergeht, Pokal sind sie raus, Champions League sieht es noch ganz okay aus, sieht sogar mehr als okay aus, aber ich kann mich in deinen Punkten nur anschließen, das ist wirklich auch von der ganzen Kommunikation, nicht einem Spitzenklub würdig.
Ja, und das Komische ist ja, ich stimme dir insofern zu, dass ich auch sage, Nuri Sahin ist in all dem eigentlich die ärmste Sau. Und wir haben ja schon drüber diskutiert, als sie letztes Jahr mit Edin Terzic Schluss gemacht haben oder sich einvernehmlich getrennt haben. Habe ich mich schon damals gefragt, als dann stand ja schnell fest, dass Nuri Sahin der Nachfolger wird. Ich habe mich damals schon gefragt, du entlässt jetzt einen Edin Terzic, den du aus dem eigenen Stall geholt hast, der sich über Jahre etabliert hat, mit dem du zwischendurch ja auch schon mal Schluss gemacht hast und dann sagtest du auf einmal, als es mit Marco Rose nicht lief, okay, wir holen ihn wieder zurück, nachdem er dir vorher den Pokalsieg beschert hatte. Ne? Jetzt exakt dieselbe Geschichte. Und dann sagst du bei Nuri Sahin, der nun mal im Trainerbusiness weit unter Edin Terzic von der Entwicklung einfach noch steht, das ist jetzt der richtige Mann und der ist vor allem, bringt uns mehr als Edin Terzic. Und das verstehe ich einfach nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Der kann ja überhaupt noch gar nicht so weit sein. Aber der BVB denkt das offensichtlich und wundert sich, warum das jetzt auch von ihm, warum er noch Fehler macht, die vollkommen normal sind. Die hat ja Terzic auch gemacht. Aber dann war er irgendwann auf einen gewissen Standard und dann muss Sahin eben noch hinklettern. So. Aber das scheint beim BVB irgendwie keiner zu verstehen, was mich sehr wundert, weil die können doch ja nicht wirklich glauben, dass nach ein paar Jahren Antalyaspor Nuri Sahin auf einmal bereit ist, jetzt den BVB in eine neue Ära zu führen.
Vor allem auch dieser Anspruch, der beim BVB da ist, auch speziell seit Jürgen Klopp in der gesamten Vereinsführung inklusive Cheftrainer immer Menschen zu haben, die irgendeine größere Verbindung zum BVB haben. Sebastian Kehl als Sportdirektor, der, finde ich, anfänglich einen ganz guten Job gemacht hat, aber in den letzten Jahren auch nicht immer positiv durch Äußerungen aufgefallen ist. Nuri Sahin, Edin Terzic, auch da immer Menschen mit Stallgeruch, mit Menschen, mit die vorher schon irgendeinen Job beim BVB haben. Jetzt jetzt auch der neue sportlich Verantwortliche, jetzt fällt mir natürlich, Lars Ricken ist der Name natürlich, ja. dass man ihn auch geholt hat. Das sind so Personalien, da auch gegebenenfalls mal sich zu überlegen, Menschen von außerhalb zu holen, also vom tatsächlich außerhalb, die tatsächlich auch einfach mal neuen Input reinbringen und gegebenenfalls auch mal die unbequemen Dinge ansprechen. Weil so ist das so ein bisschen die Wohlfühloase Borussia Dortmund. Alles schön und gut, wir verstehen uns, wir mögen uns alle untereinander, aber der langfristige Erfolg und die Learnings aus Fehlern, die bleiben aus.
Aber sie fühlen sich ja trotzdem nicht wohl. Das ist ja das Komische an der Geschichte. Ich sag jetzt mal vielleicht mal, oder ich äußere mal einen bösen Gedanken. Vielleicht machen die das mit Absicht, um Schalke noch tiefer ins Unglück zu stürzen. Weil diese Worte Stallgeruch und so weiter, die verwenden wir ja auch alle bei Königsblau. Vielleicht ist das so eine Strategie, keine Ahnung. Das ist jetzt mal eine rein eine fußballerische Verschwörungstheorie. Also insofern klappt das ganz gut, aber beim BVB selbst nicht. Und nach der Länderspielpause geht das Programm ja stramm weiter, unter anderem gegen die Bayern. Also das wird, da bleiben wir auf jeden Fall dran und gehen jetzt weiter zu Dieter Hecking, der vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen mit seinem neuen VfL Bochum sagte, es herrscht draußen das Vorurteil, dass die Mannschaft nicht erstligareif ist. Das gilt es nun zu revidieren. Das ist unsere Aufgabe. Und sagen wir mal so, mit einem 1:1 ist das doch schon mal ein guter Anfang.
Ein absolut sehr guter Anfang, weil da muss man sich mal hinstellen, die beiden letzten Spiele unter Interimscoach Feldhoff, die man gegen die Bayern und in Frankfurt desolat abgestritten hat, also gehst auch nicht gerade mit Selbstvertrauen in dieses Spiel rein. Und da auch, du gehst mit dem 1:0 Pausenrückstand gegen ein drückendes Leverkusen rein, aber hast aus einer defensiven Grundhaltung gespielt, du hast umgestellt von Viererkette auf Fünferkette, was auch funktioniert hat, dazu holt man als schnellen Mann auf der Schiene. Und man hat wirklich gemerkt, dass mit Dieter Hecking, dass da ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, dass sie die Zweikämpfe angenommen hat, dass sie den Fußball gespielt hat, der Bochum wieder stark gemacht hat, was Zeidler in 7 Spielen, muss man leider so sagen, nicht geschafft hat. Und sie sind dran geblieben, sie sind stabil geblieben und haben in der zweiten Hälfte auch Dinge nach vorne gemacht, Leverkusen gefordert. Klar, werden wir doch gleich über Leverkusen sprechen, die natürlich auch das Angebot haben. Und dann am Ende, würde ich sogar sagen, den verdienten Ausgleich erzielt.
Ja, der kam auch etwas kurios zustande. Miyoshi, sein erstes Bundesliga-Tor. Und was natürlich auch geholfen hat, die Aussicht auf 2 freie Tage, die dann auch gewährt wurden, die Dieter Hecking sicherlich für sein Privatleben auch selbst sehr gerne nutzt und mitnimmt natürlich. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, schaut gerne mal und googelt einfach mal. Kleine Hausaufgabe. So, aber du hast schon Leverkusen angesprochen. Es ist ja erstmal interessant, dass die Werkself das Team ist der späten Tore. In dieser Saison bekommen sie ein bisschen von ihrer eigenen Medizin zurück, so auch in diesem Spiel. Und manchmal wirkt die Werkself ja regelrecht fahrig so ein bisschen. Du hattest das jetzt unter Woche gegen Liverpool, wo ja Leverkusen auch gut begonnen hat und dann in der zweiten Hälfte komplett auseinandergefallen ist. Wo ist diese Souveränität eigentlich hin? Ich meine, gut, in Liverpool kannst du verlieren, das passiert so, aber auch in der Bundesliga, wo ist das hin? Oder muss man dann doch auch im Vergleich zur anderen Saison sagen, dass halt auch dieses Glück mit diesen späten Toren damals halt brutal geholfen hat, aber das ist jetzt nun mal vorbei und dementsprechend kommt dann halt oder verrutscht auch mal das ein oder andere Ergebnis.
Ja, ich glaube, einerseits die Komponente Glück darf man nicht kleiner reden, als sie ist. Andererseits muss man auch bei der Mannschaft einfach sagen, dass nicht mehr dieser Elan dabei ist, was vielleicht ein Stück weit auch verständlich ist nach dieser letzten Saison und allem Furiosen, was da los war, dass du auch ein bisschen ja, energetisch sich jedes Mal nochmal neu zu motivieren, dass das vielleicht auch aufgebraucht ist. Aber viele Dinge, die bei Leverkusen aus dem FF funktioniert haben, Rotation Bundesliga, Europa League, funktionieren jetzt so mit der Champions League nicht mehr 1:1. Und das zweite Hälfte-Phänomen, das zieht sich ja von Saisonbeginn durch. Das hatten wir am ersten Spieltag in Gladbach, wo du dich noch spät gerettet hast. Aber auch danach, also da muss man einfach sagen, dass es in der Liga aktuell nicht so wirklich gut läuft. Eines der letzten 6 Ligaspiele hat man gewonnen, die anderen klar unentschieden gespielt, aber das ist für die Ansprüche von Bayern 04 Leverkusen schlicht und ergreifend zu wenig. Ich habe auch den Eindruck, dass ein Florian Wirtz, was man ja schon speziell auch beim Europa-League-Finale am Ende gesehen hat, dass der Mann für mich einfach platt ist. Also der Mann braucht, glaube ich, einfach mal eine längere Pause. Wird jetzt auch nicht so einfach. Ja, Leverkusen ist bei der Club-WM nicht dabei, da kann er mal pausieren. Aber ich find Leverkusen schwierig dieses Jahr. Ich glaube, dass sie sich schon noch mal ein bisschen mehr fangen werden. Und ich glaube auch, dass sie in der Champions League überwintern werden. Möglicherweise sogar unter den ersten 8 dementsprechend die Zwischenrunde überspringen können. Und ich glaube auch, dass sie in der Liga Champions League Plätze erreichen können. Aber im Vergleich zu den Bayern und im Vergleich zur absoluten Spitzengruppe fehlt mir da speziell aufgrund der Leistung der zweiten Hälfte in dieser Saison einiges.
Würdest du eine Diskussion über Lukas Radetzky zulassen? Es gab ja jetzt zuletzt die Gerüchte, was ich auch sehr wild fand, um Jonas Urbich, der ja aktuell beim FC nur auf der Bank sitzt, was ja auch schon etwas merkwürdig ist, dass ein gestandener Bundesligist auf die Idee kommt, einen Zweitligakeeper, der aktuell keine Stammkraft ist, zu holen. Allein die Idee ist ja schon ein bisschen wild. Also unbestritten, dass Jonas Urbich ein total talentierter Torhüter ist, gar keine Frage. Aber ja, wie siehst du die Situation um Lukas Radetzky? In Kovar scheint man ja in der Hinsicht jetzt auch kein vollstes Vertrauen zu haben, sonst würde man das ja so lösen.
Ja, also ich glaube, die Thematik Torwart bei Leverkusen kann man grundsätzlich schon aufmachen, weil Lukas Radetzky, das möchte ich vorweg sagen, deswegen tue ich mir da sehr schwer, einen unfassbar sympathischen Torwart finde, der in seinen Interviews und in seiner ganzen Ausstrahlung, er hat mir schon bei Frankfurt von Beginn an einfach gut gefallen. Also ich freue mich jedes Mal, Lukas Radetzky als Torwart zu sehen, und ich glaube auch, dass er für die Kabine wahnsinnig wichtig ist, dass er ein Führungsspieler ist. Aber die Frage ist, wenn du in den sonstigen Mannschaftsteilen die absolute Spitzenklasse erreichen willst, ob Lukas Radetzky die Anforderungen da erfüllt. Ich finde, Matej Kovac, dass er das nicht erfüllt, das hat mir auch in der Europa League und im DFB-Pokal in der letzten Saison nicht so gefallen. Deswegen finde ich es auch gut, dass Alonso auf Radetzky in der Champions League zurückgreift, das Pressspiel mal ausgenommen. Aber dass man da grundsätzlich mal über einen neuen Torwart nachdenkt, ist, glaube ich, auch in Anbetracht des Alters von Lukas Radetzky eine gute Idee. Mit Jonas Urbich würde ich darum mit aber jetzt weniger reden. Da ist mir der Hype auch aktuell ein Ticken zu groß. Man hat es vor ein paar Wochen schon über ihn im Zuge der Nationalmannschaft, da war ja eine Umfrage, wo er so vorne mit dabei war, gesprochen. Also das fand ich auch ein bisschen wild. Bei allem Respekt, Jonas Urbich, ich glaube, dass wir in 5-6 Jahren durchaus über ihn in dem Kreisen reden können. Ich würde da prinzipiell, Name, der da ja auch schon kursiert, ist mal einen anderen Torwart, der jetzt tatsächlich ja bei der Nationalmannschaft dabei ist, mit reinnehmen. Und durchaus ja auch auf internationalem Parkett gezeigt hat, dass er was kann, Stefan Ortega Moreno. Ich würde ihn mal mit reinnehmen, weil er ist jung, er hat, jetzt auch nicht mehr so jung, aber beim Torhüteralter Mitte, Ende 20 kann man das ein bisschen relativieren, der hat schon noch 10 Jahre vor sich. Seinen Namen fände ich da durchaus spannend in Bezug auf Leverkusen.
Er ist auf jeden Fall auch viel zu gut, um Ersatztorhüter zu sein. Also insofern müsste man ihm da absolut raten, nochmal woanders hinzugehen, weil er ist ein so großartiger Torhüter. Liebe Grüße an unseren Kollegen David Bücker, der ja in Ortega-Bettwäsche schläft, wahrscheinlich. Aber ich kann seinen Hype um ihn, oder es ist ja kein Hype, er zeigt ja überragende Leistung, auch bei Man City. Wobei ich auch, ich habe noch mal gegoogelt, also er ist, also in Anführungszeichen auch schon 32, ne?
Ah, ist schon 32, gut. Ja, ja. Ja.
Also, aber wenn er dann noch mal irgendwo Stammkraft, also dann jetzt, ne? Und er ist halt, ich verstehe ihn da in der Hinsicht auch nicht gut, bei Man City spielt er jetzt aktuell auch viel, aber ist er ja trotzdem nicht die Nummer 1. So, und ich glaube, jetzt in den Jahren hat er bei City vielleicht auch genug Kohle verdient, dass man dann auch nochmal dahin gehen kann, wo man auch wirklich spielt. Schauen wir auf jeden Fall mal. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, an den VfL. Man hängt trotzdem immer noch am Tabellenende, aber dieser Punkt ist vor allem mental erstmal ganz wichtig, auch für die nächsten Aufgaben auswärts beim VfB Stuttgart und beim FC Augsburg. Und dann kommt Werder Bremen im nächsten Heimspiel. So. Dann gehen wir schnell weiter zum FC St. Pauli, die Bayern zu Gast hatten. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Holstein Kiel so langsam in der Bundesliga ankommt, kann man das über den FC St. Pauli auch sagen. Die haben auch in der letzten Woche gewonnen und haben sich gegen die Bayern sehr ordentlich geschlagen. Am Ende des Tages macht vor allem Jamal Musialas Tor, Traumtor, den Unterschied. Und insofern ist es aber trotzdem bitter, weil St. Pauli weiterhin auf das erste Heimtor wartet. Weißt du, wann die das zuletzt erzielt haben? Das letzte Bundesliga-Heimtor?
Das letzte Bundesliga-Heimtor, war das nicht sogar gegen den HSV?
Nein, das war 2011 gegen die Bayern.
Ach ja.
Das Problem war, der FC Bayern gewann damals mit 1-8. Also insofern würde ich mal sagen, ist dieses 0-1 eine deutliche Steigerung. Wie nimmst du den FC St. Pauli wahr?
Während Eintracht Frankfurt hier gerade tatsächlich in Stuttgart in Führung gegangen ist, genau, durch Hugo Ekitike, schönster Name der Bundesliga. ich würde mich da seinen Ausführungen im Großen und Ganzen anschließen. Ich bin ja hier, auch wenn der HSV mir etwas näher ist, auch geografisch gesehen, ein bisschen näher dran. Und da merkt man die grundsätzliche Euphorie rund um die Spieltage am Millerntor sehr. Da ist die Stimmung, die Freude über die Bundesliga einfach da. Und man ist mehr als nur angekommen in der Liga. Was bei St. Pauli der positive Punkt ist, ist die wirklich richtig stabile Defensive. Die 5-beste Defensive der Liga. Also da ist St. Pauli, und da muss man wirklich sagen, eine stabile Defensive, das ist aktuell das, was mich durchaus zur Überzeugung bringt, dass die Klasse durchaus halten können, weil sie im Vergleich zu anderen Mannschaften da durchaus stabiler stehen. Was man auf der anderen Seite ansprechen muss, da ist es ja durchaus auch ein Zeichen dafür, dass man noch kein Heimtor hat. Offensiv ist das schon sehr, sehr dünn. Also die schlechteste Offensive der Liga, man tut sich wahnsinnig schwer. Eggestein, Gila Vogie, das sind alles Spieler, die Tempo haben, die aber dann in Sachen Technik, in Sachen Abschlussstärke, da fehlt schon etwas, um in der Bundesliga dann tatsächlich auch mal die ganz, ganz engen Spiele, wo du vielleicht auch mal einen wichtigen Konter hast, den du ziehen kannst, die du nutzen kannst. Vereinzelt funktioniert's, und wenn St. Pauli seine Tore macht, dann holen sie auch zumeist Punkte. Aber offensiv, das ist das Thema bei St. Pauli, was noch so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, was auch weiterhaken wird. Ich glaube, das wird sich auch nicht großartig ändern.
Ja, vollkommen klar, wobei wir ja gestern da auch so ein zumindest ergebnistechnisch ein enges Spiel hatten. Die Bayern war ja auch nicht so, also sie waren dominant, aber waren jetzt auch nicht so, dass sie jetzt so extrem viele hundertprozentige hatten. Also haben sich da auch durchaus schwer getan. Was sagst du dazu, Leon Goretzka? Startelfdebüt gestern, Vincent Kompany sagte, er hat es absolut verdient. Wird da noch was Größeres draus, oder war das jetzt mal, ja, du hattest gute Trainingsleistungen, ich schon mal ein paar andere, bitteschön.
Ich glaube jetzt nicht, dass Leon Goretzka in den nächsten Wochen, und ich glaube auch nicht in dieser Saison, dass er nochmal der Kandidat bei Bayern für die ganz großen Spiele sein wird. Aber das zeigt Vincent Kompany in den letzten Wochen wirklich in Perfektion, dass er ein sehr gutes Gespür dafür hat, seine gesamte Mannschaft mitzunehmen, alle drin zu halten, alle offen und warm zu behandeln. Wirklich sehr feinfügig, das merkt man auch in seinen ganzen Pressekonferenzen. Also der Umgangston bei den Bayern ist im Vergleich zu Thomas Tuchel so viel deutlich besser. Also es macht mir wirklich auch immer Freude, Vincent Kompany dazu zu gucken. Er hat ja Goretzka zuletzt auch ein paar Minuten in Bochum, was für Goretzka auch einfach ein besonderes Spiel ist, gegeben. Und ich glaube, das hilft auch Leon Goretzka jetzt, auch, dass er sich mit seinen Leistungen vielleicht nochmal an anderen, bei anderen Vereinen Bewerbungsschreiben abgeben kann, weil eigentlich ist das ein Spieler, bei dem ich schade finde, dass er so oft auf der Bank sitzt.
Ja, man leidet da mit ihm, umso schöner ist, dass er gestern mal eine Chance bekommen hat. Und dieses Teamgefüge, was du angesprochen hast, das werden sie definitiv nach der Länderspielpause auch brauchen. Freitagabend Heimspiel in der Bundesliga, geht es dann weiter gegen den FC Augsburg. Werde ich wahrscheinlich sogar im Stadion sein, wenn alles klappt. Und dann kommen mal richtige Granden. Dortmund auswärts, Leverkusen im Pokal zu Hause. Vielen Dank übrigens an den netten Saxophonisten für diese beknackte Auslosung. Immerhin Heimspiel. Auswärts wäre noch schlimmer gewesen. Und dann PSG zu Hause in der Champions League. Von daher auch dieses 1-0 gegen Benfica war absolut notwendig. Aber auch ein Gekrauche vor dem Herrn, also boah, vergnügungssteuerpflichtig war das nicht. Am Ende war das, ja, da der Mittwoch ja so in jeglicher Hinsicht absolut ein schlimmer Tag war, dachte man sich, gut, 1-0, komm, 3 Punkte, es passt. Und die Stimmung an sich, ihr werdet das alle mitbekommen haben, dass ja, glaube, vor dem Anpfiff oder auf jeden Fall im Laufe des Spiels da auch ein Bayern-Fan verstorben ist. Deswegen gab es ja auch das ganze Spiel über dann keinen Support, so in dem Sinne. Da war die Stimmung ja auch dann relativ im Arsch. Also von daher, ja, hat die ganze Welt sich dann in jeglicher Hinsicht gedacht, komm, lass uns den Abend jetzt irgendwie zu Ende bringen und,
ja.
Und gut ist.
Es war kein schöner Champions League-Abend. Also nur um das Ganze zu stellen, ich glaube, da sind wir uns einig, völlig richtig, wie da auch die Südkurve reagiert hat.
Ja, klar.
Das war einfach eine schreckliche Gemengelage, auch mit dem Einsatz der Rettungsdienste im Stadion. Aber im Gesamten merkt man bei Bayern schon, also ja, sie haben so aus dem Frankfurt oder wenn man auch will, aus dem Barcelona-Spiel gewisse Lehren gezogen und gehen etwas weniger ins Risiko. Alles hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Ich habe mir mal im Vergleich, weil es mich interessiert hat, auch mal die Heatmaps so im Vergleich Frankfurt und das gestrige Spiel bei St. Pauli angeschaut. Also alles ist schon weiter hinten. Auch das Pressing ist ein bisschen weniger hoch, ein bisschen weniger allumfassend, die gesamte Mannschaft, was dafür sorgt, dass Minje und Upamecano weniger 1-gegen-1 Situationen haben, was, wenn wir jetzt mal speziell das Frankfurt-Spiel mit reinnehmen, ja, da durchaus eine große Rolle gespielt hat. Das sorgt aber im Gesamten auch dafür, das fand ich jetzt speziell gegen Benfica und auch in Hamburg auffälliger als noch davor gegen Union Berlin, wo sie mir offensiv auch besser gefallen haben, dass offensiv in den beiden letzten Spielen schon ein bisschen wenig kam. Also da fehlte so ein bisschen der letzte Wille von einem Olise oder von einem Coman ins 1-gegen-1 zu gehen. Also da fehlt noch etwas, aber das ist, finde ich, aktuell bei Bayern bei 5 Siegen in Folge, 5-0 in Folge, jammern auf hohem Niveau.
Ja, vollkommen klar, aber Olise, wenn du das schon angesprochen hast, der ja auch wirklich einen Raketenstart hingelegt hat, jetzt in den letzten Wochen, jetzt auch nicht mehr immer von Anfang an gespielt hat, wirkte auch so ein bisschen ausgebrannt. Aber gut, ich meine, du hast ja auch genug, um das dann auch mal, jemand anders dran zu lassen. Einer, der gerade da extrem leidet, ist Mathis Tell auf jeden Fall. Der tut mir aktuell richtig leid. Vielleicht, um das ganze Thema mal rund zu machen, vielleicht eine kuriose Sache. Ich glaube, das ist ein türkisches Medium, Ayanspor heißt das. Da gab es einen Bericht, dass Galatasaray im Winter dran interessiert ist, für 10 Millionen Euro Leroy Sané zu verpflichten. Sein Vertrag läuft ja aus. Also man kann ja mit mir bei Leroy Sané durchaus drüber reden, ob es Sinn macht, seinen Vertrag zu verlängern. Aber bei allem Respekt, also für 10 Millionen, ich glaube, davon träumt Galatasaray. Also die haben eine krasse Mannschaft und so, vielleicht würde der sich da sogar super einfügen, aber 10 Millionen, also come on. Für so viel Geld kauft nicht mal Ipswich Town ein. Also
man kann durchaus das Gefühl haben, dass José Mourinho mit den Dingen, die jetzt zuletzt auf einer ja durchaus viral gegangenen PK in Sachen Außenwirkung und Innenwahrnehmung der türkischen Liga und der Strahlkraft von türkischen Vereinen, dass da durchaus was dran ist, was José Mourinho da geäußert hat.
Ja, durchaus. Und dann gucken wir mal schnell noch den Rest an. Wir hatten ein Topspiel, was ja auch so ein bisschen schwach auf der Brust war. Leipzig gegen Mönchengladbach, ein 0:0. Gladbach hatte vor allem am Anfang riesige Möglichkeiten. Leipzig kam dann im Verlauf des Spiels besser in die Partie. Gladbach, gute Defensivarbeit, vor allem aktuell auf 9. Platz, wo wir immer drüber gesungen haben, wann wird sich die Borussia endlich Gerardo Seoane entledigen. Jetzt passt das irgendwie aber an sich so gar nicht zur tabellarischen Situation.
Ja, es ist, also Gladbach, ich fand Gladbach komisch, also es ist ja auch diese wahnsinnige Statistik, dass sie es, und das hat sich ja jetzt auch wieder bestätigt, dass sie es seit inzwischen fast 3 Jahren nicht mehr schaffen, 2 Spiele in Folge zu gewinnen in der Liga, aber man merkt schon eine gewisse Grundstabilisierung und auch, dass ein Kleindienst, dass sie den immer ein bisschen besser eingebaut bekommen. Letzte Woche gegen Bremen haben sie richtig gut gespielt. Also man merkt schon Fortschritte, die Stabilität ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass das auch eigentlich eine Positionierung ist. Wenn man das vor der Saison gesagt hat, Gladbach, ihr steht da auf Platz 9 nach 10 Spielen, dann hätten sie das auf jeden Fall genommen. Haben es auch da in der ersten Hälfte richtig gut gemacht. Kleindienst an Gulaschi gescheitert, Honorar an der Latte. Zwei ganz dicke Gelegenheiten. Also ich finde schon, dass bei Gladbach Woche für Woche mehr funktioniert. Du hast aber halt auch immer wieder so Spiele dabei wie in Frankfurt im Pokal, wo du lange in Überzahl natürlich spielst und dir das am Ende durch 2 Konter und die Ohren fliegen lässt. Es ist ja so eine Grundbeschreibung von Borussia Mönchengladbach. Aber mit einem 0-0 in Leipzig, ich würde sagen, Gladbach ist auf einem guten Weg.
Und es wirkte auch bei Marco Rose so, dass auch Leipzig mit dem 0-0 gut leben könnte, was ein bisschen komisch ist. Jetzt kann man zwar sagen, ja gut, also es sind jetzt 5 Punkte zum FC Bayern und man kann jetzt sagen, gut, Leipzig steht noch auf Platz 2, mein Gott, sind noch im Soll. Aber ich verstehe auch bei vielen Experten, die das vor der Saison geäußert haben, dass Leipziger der größte Widersacher der Bayern sein könnte. Den Gedanken habe ich damals schon nicht verstanden und jetzt sehe ich mich insofern auch bestätigt, weil Leipzig ist wirklich für mich eine Schönwettermannschaft. Weißt du, du siehst dann, gut, Xavi Simons aktuell verletzt, aber wenn du einen Xavi siehst, einen Openda etc. pp., du denkst dir manchmal, boah, alter Schwede, du stehst auf den Stühlen und die spielen die Sterne vom Himmel. Und dann denkst du dir manchmal so wie gestern, meine Güte, und auch in der Champions League übrigens noch keinen einzigen Punkt geholt. Sie sind mit 0 ganz unten momentan, also nicht ganz unten, aber ja gut, gehören zu den Mannschaften, die noch 0 Punkte haben. Und also ich kann den Gedanken von vielen einfach nicht nachvollziehen, wieso die Leipzig so sehr hypen. Auch ein Benjamin Šeško, der unfassbar viele Chancen benötigt, um überhaupt mal das Tor zu treffen. Ich sehe es nicht. Antonio Nusa zum Beispiel, der stark angefangen hat, mittlerweile überhaupt gar nicht mehr zu sehen ist, also vor allem die hochgepriesene Offensive ist aus meiner Sicht an vielen Stellen nur noch ein feuchter Furz. Und ich meine, du hast aus 3 Spielen hast du keins mehr gewonnen, du hast bei Celtic verloren, wo du sogar geführt hast zwischendurch, und die nächsten Spiele sind dann auswärts in Hoffenheim und in der Champions League auswärts bei Inter Mailand, also da wünsche ich auch viel Spaß bei.
Ja, es ist, also ich kann mich deinen Ausführungen so absolut anschließen. Es ist die hochgelobte Offensive, hast du angesprochen, und das, was bei Leipzig eigentlich mitunter am besten funktioniert diese Saison, ist die Defensive.
Ja.
Weil das, muss ich sagen, das funktioniert speziell in der Bundesliga, in der Champions League, aber in der Bundesliga funktioniert das sehr gut. Und du hast ja auch viele Spiele, bei denen man einfach sagt, die gewinnst du, weil du vorne einmal deine individuelle Qualität ausspielst. Sowas wie gegen Bochum am ersten Spieltag, was auch wirklich Wahnsinn klingt, gegen VfL Bochum 1:0 zu gewinnen, bei dem damaligen VfL Bochum. Defensiv ist das gut, das war auch in der zweiten Hälfte, waren sie dann auch defensiv stabiler, haben eigentlich nichts mehr zugelassen, aber im letzten Drittel die Ideen zu finden, ist wirklich. Da probiert Nusa mal links in den 16er reinzuziehen, dann probiert Baumgartner mal aus der Mitte reinzuziehen, aber das ist speziell, seit jetzt auch noch Xavi fehlt, noch weniger. Und ich würde mich da dir auch anschließen. Das ist ja auch der selbst so ein bisschen auferlegte Anspruch, den ja auch beispielsweise in Minzlaff hat. Er will jetzt so langsam Titel sehen. Das ist die Red Bull-DNA. Aber ich finde, dass die Anlagen bei diesen Spielern durchaus da sind, mitzuspielen, aber das Ganze konstant abzuliefern, da fehlt vereinzelt den Spielern, fehlen ihnen noch ein paar Jahre. Also es ist so ein bisschen das, was sich bei Leverkusen so ein bisschen durchgeformt hat, und da auch einfach mal Erfahrung mit reinzubringen, was wir letzte Saison durch den Xhaka und Andrich hatten, auch solche stabilen Mittelfeldspieler, eine stabile Achse, die das Ganze auch auf frei hält, und auch vorne einfach noch zusätzliche Erfahrung auf dem Niveau mit reinzubringen. Das ist bei diesen jungen Wilden von Leipzig, was auch nicht funktioniert. Und bei allem Respekt vor einem Jussi Paulsen, der da seit Jahren top performt, es ist so seit ein paar Jahren immer wieder, ja, Paulsen eigentlich immer auf dem Abstellgleis, und dann kommt er doch wieder rein, wenn sich da die Spieler verletzen, aber das ist jetzt kein Stürmer, der dich zur Meisterschaft schießen wird. Also ich glaube bei Leipzig auch da, die werden am Ende in die Champions League kommen, die werden am Ende im DFB-Pokal mal schauen, was sie jetzt gegen Frankfurt machen, aber eine Rolle sicherlich spielen, wenn sie da weiterkommen. Da sehe ich es ja auch zu Hause als Favorit an. Aber in der Champions League brauchen sie jetzt eigentlich fast schon 10 Punkte aus den verbleibenden 10 Spielen, und selbst dann wird es eng. Und in der Liga bin ich mal gespannt auf das direkte Duell gegen die Bayern. Ansonsten muss man sagen, Leipzig gegen die Kleinen holt man immer seine Punkte, aber gegen die Spitzenteams, auch letzte Woche in Dortmund, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du um die Meisterschaft mitspielen willst. Und ich glaube, das ist so bei Leipzig ein bisschen das Thema. Ja,
stimme ich dir zu. Und dann würde ich sagen, machen wir schnell noch den Sonntag zu. Viel ist da ja nicht. Augsburg gegen Hoffenheim, auch da gab es keine Tore, ein relativ trostloses 0-0, sehr viel Kampf war im Spiel, aber mehr auch nicht. Kader Žabek, ich weiß nicht, nach wie vielen Sekunden der schon die erste gelbe Karte kriegt. Ansonsten, ja, wollen wir groß über das Spiel reden, habe ich ehrlicherweise wenig Lust drauf. Vielleicht zu Hoffenheim noch ganz kurz, gab ein relativ irres Unentschieden gegen Olympique Lyon zu Hause, nachdem sie vermeintlich das 2-1 in der Nachspielzeit bekommen haben. Glichen sie dann selber auf der anderen Seite noch mal kurz vorher aus. Das war kurios, auch wenn das nicht viele Leute im Stadion gesehen haben. Also gefühlt, wenn man die Gesamtkapazität sieht, konnte man die Fans an einer Hand abzählen. Ich freue mich, es wird dann wahrscheinlich im neuen Jahr, werde ich dann, wenn Tottenham in Hoffenheim spielt, werde ich problemlos Auswärtskarten kriegen. Das hat mich in der Hinsicht schon mal beruhigt. Ansonsten verstehe ich nicht, wieso man insbesondere bei Olympique Lyon der Meinung ist, nicht ins Stadion gehen zu müssen. Gut, so what? Haben da einen Punkt geholt. Willst du zu diesem Spiel noch was sagen?
Das hat wenig Bedarf. Also es war die schnellste gelbe Karte der Bundesliga-Geschichte, okay. Hatte Sorn sogar gesagt in der Pause. Fand ich auch verrückt. Ansonsten Hoffenheim in der zweiten Hälfte haben sie es einen Ticken besser gemacht, aber im Gesamten ein 0-0, über das man nicht viel mehr sagen muss, zur Europa League. Es ist Hoffenheim zieht da jetzt nicht so überragend viele Menschen ins Stadion. Das ist schon auch, ich hab am Donnerstag mal den Witz gemacht. Ich war im Volkspark, wo ja Dynamo Kiew seine Heimspiele absolviert.
Ja, stimmt.
Da habe ich den Witz gemacht, huch, hab mich verlaufen, bin in Hoffenheim gelandet. Also da kann ich auch noch die kleine Anekdote erzählen, dass bei Dynamo Kiew gegen Ferenc Varos Budapest ging es. Da muss ich leider sagen, das war von der ganzen Organisation her, war es leider eine Katastrophe. Also ich wurde umgebucht tatsächlich, weil das Stadion zu leer war und sie die Menschen dann auf eine Tribüne bringen wollten, damit sie nicht so viele Sicherheitskräfte brauchen. Das hat dann aber dazu geführt, dass sie nur einen Eingang für die Heimfans und einen Eingang für die Gästefans offen gemacht haben. Bedeutet, es gab elendlange Schlangen. Dementsprechend haben sie auch wenig Gastronomie-Stände aufgemacht. Also ich habe da tatsächlich 30 Minuten angestanden, um ins Stadion zu kommen, und nochmal 30, um was zu trinken zu bekommen. Also da habe ich beim HSV schon definitiv Besseres gesehen in der Organisation. Da ist dafür ja verantwortlich. Und das Spiel war dann auch eher so... eher bescheiden und das hat dann an einem Anfangs Novembertag bei viel zu kalten Temperaturen dafür gesorgt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben früher ein Spiel verlassen habe, was ich eigentlich überhaupt nicht gern mache,
ja.
Weil ich auch zu kalt angezogen war. Es war ein komisches und ich muss leider sagen schlechtes Stadionerlebnis. Ich finde es schön, Dynamo Kiew diese Bühne zu geben, aber das war von der Organisation her, daher die ganze kleine Anekdote zeigt auch, wie schlecht das Spiel Hoffenheim in Augsburg war. Es war ganz komisch.
Vielleicht sollte ich mit dir die Flop 10 Stadionerlebnisse machen. Schauen wir mal. Ich denke mal drüber nach. Vielleicht, oder wir machen noch einen Teil 2. Gucken wir mal. Dann sind wir ja aktuell noch bei Stuttgart gegen Frankfurt. Da ist gerade noch Pause. Vielleicht aus internationaler Sicht kann man sagen, die Stuttgarter, ja, gegen Atalanta leider verloren. Auch wenn Sebastian Hoeneß gerade verliebt ein paar kleinen Kindern zugewunken hat. Sehr süß. Frankfurt, Europa League weiterhin gut im Soll. 1-0 gegen Slavia Prag war sicherlich auch nicht so einfach. Und Heidenheim gegen Wolfsburg haben wir dann ja noch. Heidenheim war erfolgreich gegen Heart of, wie spricht man die aus?
Midlothian, sowas in der Art.
Ja, irgendwie so haben sie gewonnen, auch wenn sie, glaube ich, eigentlich nicht das bessere Team so unbedingt waren. Ich glaube, die Hausherren waren durchaus besser im Spiel, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht, weil RTL sich auch die schlaue Entscheidung getroffen hat, muss man ja sagen, eine Konferenz zu zeigen, besteht aus Hoffenheim, Heidenheim und dann als Schmankerl, weil ja Manchester United angeblich so guten Fußball spielt, dann auch United gegen Saloniki zu zeigen. Aber es war eine gute Entscheidung, eine Konferenz daraus zu machen. Sonst wären die Ja, das ist wahrscheinlich quotenmäßig auch so ein bisschen in die Hose. Ja,
absolut. Aber Heidenheim, dann noch den kleinen Fakt, weiterhin nach 5 europäischen Spielen die Quali mit einbezogen, alles gewonnen. Das ist, sie sind da absolut in der Conference League sogar auf Kurs, Top 8 auf Kurs, direkter Einzug ins Achtelfinale. Und da kommt es ja jetzt am vierten Spieltag auch zum absoluten Spitzenspiel. Da freue ich mich tatsächlich drauf, das Ganze da zu verfolgen. Wahrscheinlich leider nur auf RTL Plus, weil es ein frühes Spiel ist. Heidenheim gegen Chelsea. Also das wird nach der Länderspielpause ein internationales Highlight.
Ja, definitiv. Chelsea muss man ja sagen, das war ja ein knappes Ding gegen den FC Noah. War das irgendwie 8-0 oder so und 6-0 stand es zur Pause oder so.
Ja.
Ups. Passiert.
Da hat selbst die Arche Noah nicht gerettet.
Nee, die ist krachend untergegangen. So, den Bundesligaspieltag haben wir jetzt rum. Wir atmen einmal kurz durch und dann schauen wir mal, die Zeit ist ja auch schon wieder fortgeschritten. Wahnsinn. Gucken wir mal noch, was wir noch in unserem Ist-noch-was-Ding so schönes unterbringen. Einmal kurz durchatmen, dann sind wir wieder da. Da sind wir wieder. Ein Blick, ganz kurz, auf die Nationalmannschaft. Wir haben ja vorhin schon mal angeteasert, wer neu dabei ist. Stefan Ortega, Felix Metscher und Julian Brandt wieder neu nominiert. Ansonsten muss man noch dazu sagen, Dennis Undaf wird nicht dabei sein. Stattdessen wurde Sané nachnominiert, ist vor ein paar Stunden bekannt geworden. Und ansonsten, ja, also zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina, auswärts Ungarn. Wir haben ja den Vorteil, dass wir sagen können, wir sind ja schon fix für die K.O.-Runde qualifiziert. Ansonsten ist das dann jetzt ein... Ja, früher hat man immer gesagt, boah, nee, Länderspielpause, weil es so kacke gelaufen ist. Und jetzt sagt man, weil alles schon unter Dach und Fach ist, boah, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf, ne?
Ja, also es ist... Ich muss da leider sagen, ich bin beim Thema Nationalmannschaft, da habe ich schon einige, auch bei den Kollegen von Screentime Sport, einige Häme abbekommen. Bei Nationalmannschaft bin ich leider komplett raus. Also da war auch, ich gucke mir die Spiele dann auch an, aber ich habe da auch nicht, da ist es mir zum Beispiel auch egal, ob Deutschland wie Deutschland bei einer EM abschneidet. Da ziehe ich durchaus auch mal Kritik auf mich. David schaut jetzt auch gerade kritisch und grimmig in die Kamera. Aber es ist zumindest so, dass der Fußball, wenn man da jetzt auch mal reinguckt, zumindest etwas angenehmer ist. Aber es wurde tatsächlich, und ich glaube, das hat auch die Heim-EM leider nichts daran geändert, dass die 10 Jahre davor mich in Sachen Nationalmannschaftsfußball dermaßen demoralisiert hat, dass ich da leider sehr raus bin.
Ja, vielleicht hilft ja dann ein Sieg in der Nations League. Wir schauen mal. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die nächsten zwei Spiele, aber wie gesagt, gerade aufgrund dessen, dass halt wettbewerbsmäßig so ein bisschen die Luft raus ist, dass ich jetzt gerade in dieser heißen Saisonphase jetzt vor Aufregung nicht mehr schlafen kann. Das ist jetzt leider gerade dann auch nicht mehr der Fall. Aber vielleicht kann man dir da ja dann, wie gesagt, mit einem Nations League-Titel potenziell dann helfen. Kann aber den Gedanken auch vollkommen nachvollziehen. Insbesondere, wenn man dann liest, Felix Metscher, Julian Brandt. Naja, gut.
Felix Metscher ja auch aus anderen Themen. Ehrlicherweise finde ich es ein bisschen streitbar.
Ja.
Aber ja.
Wir wollen jetzt auch keinen persönlichen Feldzug gegen den BVB starten, aber ihr werdet auch verstehen, dass man jetzt aktuell, also dass die schon nominiert sind, gerade weil die Personaldecke etwas dünner ist. Also insbesondere bei Julian Brandt. Ein Matcher hat zwischendurch, der ist stark zurückgekommen, aber Julian Brandt bei allem Respekt. Also, naja. Gut, okay. Genug gebasht und schauen wir mal ganz kurz. Wir bleiben noch kurz bei der Nationalmannschaft. Thomas Tuchel, habt ihr jetzt alle mitbekommen, ist neuer englischer Nationaltrainer. In England haben sie sich darüber schon ausgiebig das Maul zerrissen. Auf deutscher Ebene natürlich auch. Vielleicht ein Gedanken dazu, er wird dann starten als Trainer in Griechenland und gegen Irland. Und wenn England auf jeden Fall Platz 1 noch erreichen will, müssen sie in Griechenland auf jeden Fall gewinnen, schon mal.
Aber da startet er nicht sogar erst ab dem nächsten Kalenderjahr?
Ach so, ja.
War das nicht so?
Ja, stimmt. Das habe ich jetzt vollkommen, oder?
Ich meine das so verstanden, das hat mich damals auch nämlich so gewundert, aber deswegen hatte ich das so im Kopf, dass Thomas Tuchel erst im neuen Kalenderjahr startet.
Oh, da hast du mich jetzt erwischt. Das kann aber gut sein. Okay, ja gut. Dann lass es. Guter Einwand. Ich bin jetzt davon ausgegangen, liegt jetzt los, aber... Aha. Ja gut, dann...
Ja, es ist tatsächlich so, dass er erst ab dem 1.1. startet. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Gut, dann vergesst das mit Griechenland und Irland. gut, alles gut, aber...
Verrückt finde ich es aber auch.
Ja, also ich würde mal sagen, also es gab ja wirklich massive Kritik, zum Teil in England. Ich glaube, Rio Ferdinand war so der Einzige, der dem ein bisschen aufgeschlossener entgegenstand. Ich sage mal so, wir hatten ja die Diskussion zwischendurch auch mal in Deutschland, ne, wie es hier bei uns mal so ausschaut mit einem ausländischen Nationaltrainer. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist schon ganz gut, wenn du einen einheimischen Nationaltrainer hast. So auf Nationalmannschaftsebene macht das irgendwo Sinn. Mhm. Auf deutscher Sicht, finde ich, macht es sogar noch mehr Sinn, weil wir einfach sehr viele gute Trainer haben. Das heißt, da müsste sich aus meiner Sicht immer jemand finden, der das macht. Das ist in England aber was vollkommen anderes, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, in der Premier League hat bisher noch kein englischer Trainer überhaupt gewonnen. Ja, das ist ja schon irre. Und der Erfolg von einem englischen Nationaltrainer, also wir wissen alle, wie lang der her ist. So, und insofern kann ich die Abneigung in England, vielleicht weil er ein Deutscher ist, das kann ich wiederum verstehen, aber kann ich die Abneigung gegen Thomas Tuchel, auch wenn ich ihn gerade in seiner Bayernzeit sehr kritisch sehe, aber in England hatte er Erfolg. Und da kann ich die Missgunst, die ihm in England entgegengebracht wird, die kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn man jetzt guckt, wie es wirklich die letzten Jahre gelaufen ist, weil dann müsstest du Thomas Tuchel eigentlich mit dem Handkuss nehmen. So, also ja. Das, ja.
Mir war es auch too much. Also es war... Also prinzipiell, das ist auch aus historischen Gründen, ist das ja durchaus bei England ein Thema, dass man sich da bei einem deutschen Nationaltrainer eher kritisch sieht. Das kann ich schon auch verstehen. Aber von dem, was einfach auf dem Markt ist, ist Thomas Tuchel sehr weit vorne mit dabei. Man muss auch sagen, ich glaube, dass ein Tuchel auch im internationalen, im ausländischen Markt aus deutscher Sicht besser funktioniert, weil er da vielleicht auch nicht alles immer so explizit ausdrücken kann und so viele Medientermine hat, wie es hier hat bei den Bayern, weil das ist bei jemandem wie Thomas Tuchel speziell in der deutschen Medienlandschaft, kann ihm das sehr schnell auf die Füße fallen.
Ja, definitiv, wobei die englische Journalie auch nicht zu unterschätzen ist. Ne? Aber
absolut.
Aber sicherlich. Also ich glaube, das kann ganz gut matchen. Ich hoffe dann natürlich nicht in dem Fall, wenn sie gegen Deutschland spielen, dann bitte nicht. Wir reden mal über jemand anders, der England verlassen hat und jetzt dann ja nicht in Österreich sesshaft wird, aber zumindest für einen für eine Firma, für einen Getränkehersteller, die auch in den Fußball investieren, arbeiten wird. Jürgen Klopp wird Head of Football, wahrscheinlich irgendwie bei Red Bull, irgendwie so ist der, keine Ahnung, wie die Bezeichnung ist. Ja, oh, da wurde sich ja ziemlich offensiv drüber die Mäuler zerrissen. Ich sage mir mal so, also er hat ja nie gesagt, so wie Max Eberl damals, was ihm ja zum Vorwurf gemacht wurde, Red Bull geht gar nicht, da hat er ja nie gesagt, so. Und ich sage auch mal so, ja, finde ich's cool? Nein. Kratzt das so ein bisschen an seinem Image? Ja. Aber ja, was ihn da dann von manchen Seiten, auch von den Mainzer oder Dortmunder Fans, Kevin Großkreuz hat ihm persönlich Stadionverbot erteilt eigentlich, ja, fand ich irgendwie dann auch wieder ein bisschen drüber. So, wie gesagt, bin kein Fan von dem Ding Red Bull. Ich finde es auch kacke, dass Jürgen Klopp das macht. Aber ich sage, ich stelle mich jetzt nicht als Moralapostel hin und schwinge die Keule und sage, was für ein furchtbarer Mensch er ist und wie er das nur tun kann. Das Einzige, was ich halt komisch finde, weil er gesagt hat, ein Jahr macht er wirklich absolut gar nichts. Und das hat er jetzt gebrochen. Und man muss ja auch sagen, ich meine, das mit Red Bull, die Gespräche müssen ja auch schon lange gelaufen sein. Also das ist, kann ja nicht in den letzten 2 Monaten entstanden sein, sondern die Gespräche müssen ja wesentlich eher stattgefunden haben und da finde ich es ein bisschen komisch, dass er dann sagt, ein Jahr macht er definitiv nichts. So. Aber ansonsten, mei, soll er machen. Aber ja.
Gab ja auch da schon den Medienbericht, dass er angeblich auch schon mit Dietrich Mateschitz kurz vor seinem Ableben gesprochen hat und dass da gegebenenfalls schon über sowas geredet worden ist. Also ich fand's auch, als ich das gelesen habe, war ich auch what? Und so ein bisschen, Jürgen Klopp, was damit tust du dir absolut keinen Gefallen? Und da war ich auch so ein bisschen, das passt gar nicht. Im zweiten und dritten Moment wurde es dann immer mehr, ja, wahrscheinlich ist es im Fußball, während Eintracht Frankfurt hier das 2:0 macht. Krass. Damit neuer Jäger Nummer 1. Ist es so ein bisschen, ja, also ich finde es auch schade, aber es ist jetzt für mich nicht der Riesenskandal und auch, muss ich ehrlich sein, die große Überraschung gewesen, denn Red Bull stellt sich gut auf, Red Bull will überall der Beste sein und ich glaube, wir haben eben bei Borussia Dortmund darüber gesprochen, Menschen von außerhalb mit Knowledge zu holen, kann mal helfen und Red Bull macht das sehr gut. Mario Gomez vor ein paar Jahren schon dazu geholt, jetzt ein Jürgen Klopp. Muss ich tatsächlich so formulieren, ich fürchte, dass das Red Bull ganz, ganz gut tun wird.
Yep, das befürchte ich auch. Und dann machen wir die Sache aber nicht größer, als sie ist. Und reden noch einmal kurz über Schalke. Das wäre natürlich für Benny Scherb das richtige Thema gewesen. Liebe Grüße. Den HSV schieben wir mal noch. Gucken wir mal, was in den nächsten Wochen da noch passiert. Steffen Baumgart wird ja noch bleiben. Aber mal gucken, wie lange noch, wenn es da so weitergeht. Aber Schalke hat ein Spiel gewonnen. Das ist irre gegen Jahn Regensburg. Ansonsten wäre es wahrscheinlich für Kees van Wonderen heute dann auch vorbei gewesen. Problem an der Geschichte war ja, ne, man, normalerweise, wenn ein neuer Trainer kommt, du hast immer einen gewissen Trainereffekt. Und das gab es unter ihm halt gar nicht. Jetzt hat man ihm in der Woche jetzt noch Tim Hochland, den ich ja nur aus Mainzer Zeiten noch kenne, von der Match-Attacks-Karte, der ist ja jetzt noch Co-Trainer geworden, Juri Mulder, da kommen wir jetzt übrigens zum Thema Stallgeruch, ein Eurofighter, der jetzt hinter dem Sportdirektor. Also, ich kann so jeden Schalker verstehen, den das wirklich jetzt absolut wirklich auf den Sack geht, weil man sich denkt, habt ihr denn wirklich nichts anderes mehr zu bieten? Ich will ja nicht sagen, dass Juri Mulder das nicht drauf hat, so, aber mein Gott, geht man denn nur noch die Eurofighter durch und fragt, wer irgendwo noch ein bisschen fußballerischen und geschäftlichen Sachverstand hat und den laden wir uns dann ein, verbrennen wir und dann holen wir den nächsten. Also so geht man ja auch nicht mit seinen fußballerischen Helden von damals um. Vielleicht funktioniert das, keine Ahnung, aber ja, ist schon, was ich schon wieder komisch fand, dass man jetzt wirklich eine drüber nachgedacht hat, Anthony Modest zu holen. Der hat jetzt wohl abgesagt, aber ja, ist alles ein bisschen wild.
Ja, also die Gemengelage. Es war ja eher so, würde ich sogar leicht widersprechen. Ein Trainereffekt gab es bei Schalke, allerdings ein negativer Natur.
Ja, gut.
Also es war, ich war beim ersten Spiel in Hannover tatsächlich im Stadion, also da war ich schon, dieser Unterschied zwischen der Fanbasis und dem, was die da unten abliefern, ist wirklich Wahnsinn. Und das war, es hat sich dann auch so weiter und durchgezogen. Also Königsblau, ja, Case von Wonderen betont gerne, dass er nicht Harry Potter ist und dass Rom nicht an einem Tag gebaut worden ist. Aber man hatte schon kurzzeitig leichte Christian Groß-Vibes. Zumindest hat er jetzt ein Spiel gewonnen. Das hat das Ganze jetzt mal so leicht geändert. Aber die gesamte Gemengelage bei Königsblau, es ist Wahnsinn. Und du hast es ganz gut gesagt, Eurofighter, einer nach dem anderen. Es tut mir eigentlich inzwischen nur noch für die Fans leid und hoffe aber auch, dass dieser Verein nicht auf die Idee kommt. Er wird ja in manchen Kreisen des Vereins als Heiland gesehen, nicht auf die Idee kommt, jetzt noch mal Clemens Tönnies mit reinzunehmen.
Ja, da weiß ich, also ja, befürworten würde ich das jetzt auch nicht unbedingt, aber ja, da bin ich auch so ein bisschen unentschieden, weil sie so eigentlich seine Kohle ganz gut brauchen könnten. So, ja. So ein bisschen der einzige Grund. Und ja, aber du hättest mit ihm wenigstens irgendwie einen starken Mann, weil Ben Manga ist absolut schwach, der stellt sich auch in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht. Also er äußert sich überhaupt nicht. Irgendwo finde ich auch in seiner Position auch sehr spannend, wie man das macht, aber gut, okay. Immerhin, sie haben sich in dieser Woche jetzt dann auch, nachdem ja bereits ein Viertel der Saison um ist, endlich darauf geeinigt, dass Justin Hekerin die Nummer 1 ist. Das war ja auch so ein absurdes Theater, wo sie dann Hekerin 2 Spiele geben und Ron-Torben Hoffmann 2 Spiele geben, was ich übrigens auch ziemlich asozial fand, als sie Ron-Torben Hoffmann aus Braunschweig geholt haben. Im Wissen, oder wo ich gedacht hätte, er wird die Nummer 1 und dann, nö, auf einmal doch nicht. Also, ja, es ist halt Schalke. Tut mir leid. Also, ja. Was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Aber immerhin, sie haben jetzt die 3 Punkte gegen Regensburg geholt. Ist nicht nur für das Punktekonto gut, sondern auch im direkten Vergleich. So muss man es ja leider sagen. Ne?
Ja.
Genau. Und ansonsten, wie gesagt, HSV behalten wir im Hinterkopf. Nach der Länderspielpause gucken wir mal, ob da noch was passiert. Da setzt ja der Frühjahrsblues sehr früh ein, komischerweise.
Gegen Nürnberg war es schon, ich war letzte Woche im Stadion, es war sehr bescheiden. Es ist, also, was wir bei Leverkusen gesagt haben, ist beim HSV fast noch mehr so. In der zweiten Hälfte stellen sie das Fußballspielen komplett ein und das ist halt wirklich, ja, Steffen Baumgart, es ist zusätzliche Stabilität dazu gekommen, aber wenn ich mir überlege, was man für einen wirklich hoch ansehnlichen Fußball unter Tim Walter gesehen hat, und das merkt man ja auch durchaus in den sozialen Medien, man trauert immer so noch ein wenig Tim Walter hinterher, weil es war wirklich, war immer ein Vergnügen, weil man wusste, HSV unter Tim Walter, das wird Spektakel.
Das ist wohl wahr. Obwohl wir auch damals, kann ich mich erinnern, ich es damals für eine richtige Entscheidung gehalten habe, nicht mit ihm weiterzumachen.
Ja.
Mich verblüfft es auch immer wieder, dass so eine Leistung unter Steffen Baumgart überhaupt, oh Mama Musch mit dem nächsten direkten Freischusstor, oh, leck mich am Arsch, aber das war ja, oh, aus wie vielen Metern war das? Meine Fresse.
Das ist wirklich, also jetzt hat er sich Spiel für Spiel getoppt.
Eintracht Frankfurt schraubt den VfB Stuttgart auswärts auseinander. Wahnsinn. Ja, gut, und wir sind gerade mal in der 62. Minute. Machen wir vielleicht noch 2 kleine Sachen und dann kommen wir dann, glaube ich, auch zum Schluss. Eine sehr interessante Entwicklung, die es aktuell gibt, und das sieht man auch in der Champions League, dass dann doch viele große Vereine ziemlich am Strugglen sind. Ich habe jetzt einfach mal Manchester City genommen, zum Beispiel, die jetzt ja auch am Wochenende wieder verloren haben gegen Brighton. Natürlich muss man auch sagen, die haben massives Verletzungspech. Also wenn man sich alleine jetzt mal jetzt mal an dem Wochenende anschaut, dass da Rodri Ballon d'Or-Gewinner, der Kreuzbandriss, also der wird auf absehbare Zeit ausfallen. Nee, auf unabsehbar. Wahrscheinlich ist die Saison sogar unter Umständen vorbei. Unter anderem fehlten jetzt am Wochenende auch ein Diasch, Stones, Doku, Grealish. Ake und Akanji saßen angeschlagen auf der Bank. Und wenn du dann in der Innenverteidigung einen Jermai Simpson-Percy in die Innenverteidigung stellen musst, der gerade mal 19 Jahre alt ist, dann weißt du auch, was die Stunde geschlagen hat. Auch was, das ist Pep Guardiola auch noch nie passiert, 4 Niederlagen in Folge. Das gab, bei Bayern gab es, glaube ich, mal 3, aber da war auch die Meisterschaft schon entschieden. Also das kann man hier mitnichten behaupten. Und auch in der Champions League, wie gesagt, jetzt unter der Woche gegen Sporting und insbesondere von Viktor Gyökeres mal richtig eins auf die Nuss bekommen. Und Liverpool im Gegensatz trampelt alles nieder. Ist jetzt nicht so, dass sie aber jetzt so wie unter Jürgen Klopp alles wirklich zerlegen, aber sie spielen soliden Fußball. Und der reicht absolut, um das Maximale an Punkteausbeute rauszuholen.
Ja, also Liverpool, um es da kurz zu machen, also das finde ich wirklich sehr gut. Also da merkt man wirklich, dass Arne Slot durchaus auf dem Grundgerüst von Klopp aufgebaut hat, dann noch eigene Ideen mit reingemacht hat. Vielleicht weniger Spektakel, dafür mehr Stabilität. Und bei City, ja, Ballon d'Or, ich will das Thema gar nicht zu groß machen. Ich finde es persönlich auch, ich finde Individualpreise beim Fußball auch immer so ein bisschen, ja.
Ja. Stimme ich dir zu.
Aber es hat schon seine Rechtfertigung, warum Rodri auch Dinge gewinnt, weil Rodri ist ein überragender Sechser und das sieht man jetzt gerade bei Manchester City, dass wenn so jemand fehlt, dass das nicht zu ersetzen ist. Und ich glaube, da kann man jetzt vielleicht die Frage stellen, ob am Ende der Saison ein Pep Guardiola, er wird ja wahrscheinlich nach der Saison aufhören, ob er da vielleicht ein Jahr zu lange gewartet hat, weil jetzt hätte er mit so einer tollen Serie enden können, jetzt wird das womöglich nochmal eng, wobei auch da möchte ich das gar nicht zu groß machen, man wird in der Champions League weiterkommen, man wird auch in der Premier League bis zum Ende vorne mitspielen. Die Frage ist, wie sie das Ganze jetzt personell lösen in den nächsten Wochen.
Ja, müssen da wahrscheinlich auch irgendwo durchhalten. Und ich meine, in England geht es ja nahtlos weiter mit Boxing Day und etc. pp. Immerhin, dem League Cup haben sie sich schon entledigt gegen Tottenham. Und Tottenham hat als Reaktion darauf direkt bei Galatasaray und Ipswich verloren. Das Schöne aus Tottenham-Sicht ist und das Blöde aus Manchester City-Sicht ist, nächstes Premier League-Spiel nach der Länderspielpause spielen sie dann gegeneinander. Allerdings dann auswärts in Manchester. Das ist nicht ganz so ein Selbstläufer wie zu Hause. Na, gucken wir mal. Vielleicht zum Abschluss eine kurze Runde zu Manchester United. Es war ja wirklich lustig. Ich war ja vor 2 Wochen in England unterwegs. Habe ja auch eine Stadionführung durchs Old Trafford gemacht. Und das war ja wunderschön, wie da noch über so erzählt wurde, ja, und das ist der Sitz von Erik ten Hag. Ein paar Tage später war klar, Erik ten Hag, auf Wiedersehen. Haben jetzt Ruben Amorim geholt. Ja, was hältst du von dieser Personalie? Es ist ja so ein bisschen, also wenn der es jetzt nicht schafft, dann ja, müssen sie doch nochmal Sir Alex fragen.
Ja, es ist also ich fand es im Endeffekt die richtige Entscheidung, sich von Erik ten Hag zu trennen, dass das nicht mehr weiterging. Das hat man auch gesehen, wie er auch kommuniziert hat am Ende. Das war einfach klar, dass das nicht mehr weitergehen wird. Aber ja, Amorim, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau er einsteigt. Er ist ja jetzt aktuell noch bei Sporting. Ist das jetzt zur Länderspielpause, dass dieser Wechsel vollzogen wird? Oder passiert das erst im...
Die nächste gute Frage.
Oder wird das im Winter passieren? Ich bin mir, weil ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn schon klar ist, ein Trainer wechselt jetzt bald zu United. Aktuell sitzt da jetzt aber noch Van Nistelrooy. Ich finde die gesamte Gesamtgemengelage einfach ein bisschen skurril. Ich bin da mal einfach gespannt.
Das hat so leichte Edin Terzic, Marco Rose Vibes. Weißt du, ja, wo du sagst, es geht nicht weiter und dann bist du mit dem erfolgreich und musst den trotzdem rauswerfen. Oder nicht rauswerfen, er war ja dann technischer Direktor. Aber
ich glaube, grundsätzlich ist er Ja, er wird tatsächlich, heute hat er seinen letzten Arbeitstag bei Sporting und morgen wird er antreten bei Manchester United,
aber
am 11.11.
Ah, dann verstehe ich auch die Analogie, warum dann alle gefeiert haben, dass er dann mit Sporting Man City dann ordentlich eins verbraten hat zum Abschluss. Das ergibt also dann irgendwo Sinn, ja.
In Manchester gibt's zum Karnevalstart einen neuen Trainer. Und ja, er wird sich an den Ergebnissen messen lassen müssen. Ich würde ihm, da würde ich ihm schon die Zeit geben, ihm auch, falls es jetzt bis Dezember, bis Januar nicht so gut funktioniert, würde ich ihm dann schon auch schauen, was er vielleicht auch in Sachen Transfers nachlegen kann. Frankfurt ist ja wirklich drauf und dran, das noch zu erhöhen. Ich glaube, dass es schon besser werden wird, aber bei Manchester United langfristige Prognosen dazu wagen, ist immer gefährlich.
Yep. Das ist wohl wahr und vielleicht so als Abschluss, was ich sehr traurig finde. Aber die Überlegungen gab es ja schon länger, dass offensichtlich jetzt auch in einer Umfrage die Mehrzahl der Fans oder Mitglieder, je nachdem, gesagt haben, wenn wir das Old Trafford nicht ausbauen können, dann brauchen wir ein neues Stadion. Finde ich sehr schade, aber auch da, weil da auch, das war so typisch deutsch, ne? Also ich habe da eine Führung gemacht und ich würde es so gerne da auch mal ein Spiel erleben. Aber wenn aber dann so viele Deutsche wieder kommen und sagen, ja, wie können die das machen? Den Engländern ist ja Tradition gar nichts mehr wert. Die wollen nur noch moderne Arenen. Ja, aber muss man doch auch mal sagen, in Deutschland, wo haben wir denn solche Stadien? Gerade im Zuge auf die WM 2006 wurde doch auch sehr vieles modernisiert. Und wir haben doch in der Bundesliga auch nicht mehr diese Stadien wie damals. So, und ich sag mal so, bei Tottenham war das in den letzten Jahren ja genau das gleiche Thema. Da haben an die White Hart Lane früher 30.000 reingepasst. Also, damit kannst du ja nicht international wettbewerbsfähig sein. So ehrlich muss man sein. Und so toll wir auch alle die Stamford Bridge bei Chelsea und so weiter finden oder bei Arsenal, wie hieß das Ding, Highbury damals. Aber mal ganz ehrlich, damit kannst du ja als großer Verein, das ist doch nicht zukunftsträchtig. Das muss man ja nun mal ehrlich so sagen. Auch wenn das Old Trafford von der Kapazität her noch deutlich größer ist. Das ist das zweitgrößte Stadion vom Fassungsvermögen her das größte Stadion sogar noch. Von Wembley jetzt mal abgesehen. Aber
von Wembley
abgesehen, genau. Von den Vereinen.
Ja. So. Also schade finde ich es natürlich auch, aber es ist relativ klar, dass man irgendwas modernisieren muss und wenn es dann nicht funktioniert, das Ganze auszubauen, bei der alten Försterei beispielsweise hat man ja hierzulande glücklicherweise einen Weg gefunden,
ja.
Aber wenn man das eben nicht schafft bei einem Stadion von Old Trafford, dann ist es auch ganz sinnvoll, auch im Zuge der Europameisterschaft. Ich bin mal gespannt, wie die Entwicklungen da sind. Schade finde ich es auch. Dramatisch wird es nur für mein Herz, wenn San Siro abgerissen wird. Also ich glaube,
da würde ich auch leiden. Wobei ich tatsächlich, das Ding steht doch unter Denkmalschutz jetzt, oder? Ich glaube, war das jetzt nicht so, dass jetzt Inter und Milan entnervt aufgegeben haben und jetzt eher darauf drängen, ihre eigenen Stadien zu bauen? Das wäre dann halt schade, weil was findet dann da noch statt eigentlich? Also, ich glaube, da hat man sogar so eine Lösung gefunden, aber ja gut, ist halt auch nicht mehr dasselbe, wenn da nicht mehr regelmäßig Fußball drin gespielt hat und Mailand ist leider auch nicht Rom oder so. Es sei denn, sie küren jetzt San Siro zum Nationalmannschaftsstadion, aber naja, weiß ich nicht. Gut, ansonsten, Nico, hast du noch irgendwelche Themen? Ansonsten ist mein Themenzettel nämlich leer.
Nö, ich kann nur festhalten, dass es nicht der torärmste Bundesliga-Spieltag der Historie ist. Dagegen hat Frankfurt jetzt was gemacht. Aber ansonsten bedanke ich mich nur sehr für die Einladung nochmal. Genau.
Ja, schön, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube, das werden wir dann irgendwann auch wieder fortsetzen. Also,
sehr gerne.
Also von mir aus auf jeden Fall gerne. Und wenn du Lust hast, würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Und dann schön, dass ihr wieder mit am Start seid. In 3 Wochen geht es dann weiter nach der Länderspielpause. Und wir entlassen euch mit den wunderschönen DAZN-Bildern, die natürlich nur wir sehen, von jubelnden Frankfurtern in der 72. Minute beim Stand von 0:3. Und gehen mal davon aus, dass das Spiel so nicht mehr spannend werden wird. Falls doch, ja, dann
Das wird nicht passieren. Das Einzige, was wir nicht besprochen haben, ist der glorreiche 5:0 Auswärtssieg vom VfL Wolfsburg in Heidenheim.
Na, da nehme ich dich beim Wort. Schauen wir mal. Bin sehr, sehr gespannt, aber ich muss mich jetzt, ich kann das Spiel leider nicht sehen, ich muss mich jetzt ein wenig um WG-Leben kümmern. Wir kochen jetzt zusammen. So, ja. Also von daher, aber ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und nochmal danke, dass du mit dabei warst. Und an euch da draußen, schön, dass ihr auch wieder zugehört habt. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi.
Tschüss.